So, jetzt ist die Fuss drauf. Noch ein bisschen viel. Der Urs hat es bereits in der Einleitung erwähnt, um was es mir heute geht, in dieser Predigt. Ich habe den Titel gewählt von störrischen Kühen. Oder wie Jesus uns einlädt, mit ihm an einem Strick zu ziehen. Bevor ich mit euch in das recht herausfordernde Thema hineingehe, würde es mich interessieren, wie ihr störrisch würdet definieren. Wenn ihr es jemandem müsstet erklären oder müsstet das Wort umschreiben, was würdet ihr sagen, was ist störrisch? Wenn man einfach nicht das will, was der andere will.
Widerwillig.
Unangepasst. Stur. Dagegen, ganz einfach, dagegen. Bockig. Sehr gut. Ich habe natürlich auch im Wörterbuch geschaut, was da alles dazugehört zu dem Wort störrisch. Und ich habe noch gestaunt über die Breite von dieser Palette, die ich hier gefunden habe. Störrisch, das Wort, das geht von eigensinnig über hausstarrig, dann auch hartnäckig, unwillig, sich weigernd, trotzig, stur, hat jemand gesagt, unbeugsam, uneinsichtig, unnachgiebig und dann noch dickköpfig, verstockt, borniert, verbohrt und widerspenstig. Ja, das ist eine schöne Aufzählung gefunden für den Anfang einer Predigt. Wir können natürlich jetzt noch einen Schritt weiter gehen und ich könnte noch eine Umfrage machen, wer von euch sich selber dann würde als störrisch bezeichnen. Ihr müsst jetzt keine Hand aufhaben. Das wäre wieder spannend. Und die, die jetzt aufschnaufen, die denken, also störrisch, das bin ich wirklich nicht, setzt irgendein anderes Adjektiv einsetzen, das ihr euch ein bisschen dafür schämt. Der Charakter hat auch eine recht breite Palette. Genau. Ich habe gestaunt und euch ist es vielleicht ein bisschen ähnlich gegangen, jetzt, wo ihr diesen Titel gesehen habt. Für mich ist der Ausdruck störrische Kuh doch relativ unerwartet in der Bibel auftaucht. Also wenn mich jemand gefragt hat vor der Predigtvorbereitung, wäre ich glaube nicht auf die Idee gekommen, dass dieser Begriff so in der Bibel vorkommt. Ich bin auf das Thema aufmerksam geworden über eine Andacht von Andreas Schäfer, die ich gehört habe. Er ist Theologe und Leiter vom Bibelkonferenzzentrum La Höhe in Deutschland und ich tue regelmässig Predigten von ihm hören. Und dann hat er eben zu diesem Thema etwas gemacht und das hat mich wahnsinnig inspiriert, habe ich gefunden, das muss ich euch auch zumuten. Der Begriff störrische Kuh, der kommt tatsächlich in der Bibel vor und zwar im Alten Testament finden wir den, im Hosea 4, Vers 16, dort beschreibt Gott sein Volk mit dem drastischen Ausdruck. Wir lesen dort Hosea 4, 16, Israel gebärdet sich störrisch wie eine widerspenstige Kuh. Jetzt stellt sich die Frage, wer ist denn der Hosea gewesen, dass der den Mumm hatte, so etwas von Gott weiterzugeben? Der Hosea ist einer der sogenannten kleinen Propheten. Wir wissen von ihm, dass er etwa 750 bis 725 vor Christus im Nordreich Israel hat gewirkt. Und wie das so war bei diesen Propheten, die haben sehr oft auch müssen, nebst dem, dass sie sehr unangenehme Botschaften und Warnungen haben müssen weitergeben als Volk von Gott her, ist auch eine Tatsache gewesen, dass sie oft haben müssen Zeichenhandlungen machen. Das heisst, oft ist es darum gegangen, dass sie mit ihrem Leben etwas aufgezeigt haben oder gelebt haben, wo ein Hinweis darauf war, wie es Gott geht oder wie Gott auch die Missstände sieht im Volk. Und beim Hosea war das auch der Fall gewesen. Gott hat ihm nämlich einen ziemlich speziellen Auftrag gegeben. Er musste eine Prostituierte heiraten. Und zwar als ein Zeichen dafür oder als ein Beispiel an seinem Leben, wie es Gott geht mit seinem Volk, das immer wieder untreu wird. Das Volk Israel war in dieser Zeit wieder ganz fest gefangen in Götzendienst und so in einer Art Gottvergessenheit unterwegs gewesen. Und die Geschichte von Hosea kann man verstehen als ein Werben von Gott und zugleich eine Illustration von seiner eigenen Leidensgeschichte mit seinem Volk. Zugegeben, das Buch Hosea ist, wie viele andere Prophetenbücher, relativ zum Teil eigenartig, ist auch in einer poetischen Form geschrieben, hat so ein bisschen befremdende und irritierende Aspekte. Es erzählt aber vor allem einfach vom Schicksal von diesen Propheten, die weitgehend unbeliebt waren. Kann man ja eigentlich noch gut nachvollziehen, wenn ihr euch überlegt, euch würde jemand sagen, irgendjemand, und dann noch Fromms vielleicht, zum Beispiel unser Pastor oder so, er würde uns als Gemeinde sagen, ihr sind störrische Kühe. Würde vielleicht nicht ganz so gut ankommen. Der Hosea war nicht der Einzige, der als Prophet nicht nur einen einfachen Stand hatte, er hatte viele Schicksalsgenossen. Und spannend ist, dass die das Thema der Störrigkeit auch aufgegriffen haben. Also der Hosea ist nicht der Einzige. Es hat andere gegeben, die das Thema auch angesprochen haben. Zum Beispiel der Prophet Nehemia. Er schreibt im 9. Kapitel in den Versen 16 bis 17: Aber unsere Väter wurden stolz und halsstarrig, sodass sie deinen Geboten nicht gehorchten und weigerten sich zu hören und gedachten auch nicht an deine Wunder, die du an ihnen tatest, sondern sie wurden halsstarrig und setzten sich in den Kopf, zu ihrer Knechtschaft in Ägypten zurückzukehren. Oder im Buch Zacharia kommt Gott zu einem äußerst ernüchternden Fazit. Zacharia 7, Vers 11 und 12 sagt Gott über sein Volk: Sie aber weigerten sich aufzumerken und kehrten mir störrisch den Rücken zu und verstopften ihre Ohren, dass sie nicht hörten, und machten ihre Herzen hart wie Diamant. Störrigkeit scheint ein Thema zu sein in der Bibel und scheinbar auch ein Thema von uns Menschen. Ich möchte heute mit euch ein paar Verse aus dem Hosea 4 anschauen. Einerseits mal schauen, was hat der Text damals, die Botschaft von damals, mit uns heute zu tun. Und dann möchte ich vor allem auch einen Bogen schlagen ins Neue Testament. Zugleich auch zu meiner nächsten Predigt Anfang Januar, wo ich den Faden aufnehmen möchte. Also wir landen heute dort, wo ich im Januar fortfahren möchte. Ich lese die Verse 1 und 16 an aus Hosea 4. Hört das Wort des Herrn, ihr Israeliten. Der Herr führt einen Rechtsstreit mit den Bewohnern des Landes. Er wirft euch vor. In eurem Land gibt es keine Treue, keine Mitmenschlichkeit und auch keine Gotteserkenntnis. Mein Volk stirbt aus Mangel an Erkenntnis. Israel gebärdet sich störrisch wie eine widerspenstige Kuh. Israel als störrische, widerspenstige Kuh, das war auch damals nicht wirklich schmeichelhaft. Wenn wir schauen, eine widerspenstige Kuh, die Bauern unter euch haben da vielleicht praktische Erfahrungen, ich stelle mir vor, so eine Kuh, das ist eine, die aus dem Ruder gelaufen ist, eine, die nicht spurt, wo nicht richtig tickt. Dass der Hosea da so heftige Worte braucht, man kann sich fragen, ob das so weise war. Diplomatisch würde ich es auf jeden Fall nicht einschätzen. Ich denke, es war für die Leute damals ein Aufreger. Aber der Kontext, wo wir uns in diesem Text innen drin befinden, macht deutlich, warum so deftige Worte sind nötig waren. Gottes grösste Not, nämlich damals und heute vielleicht auch, war, dass sein Volk, dass die Menschen in einer Art Abgestumpftheit unterwegs waren. In einer Versunkenheit oder wir könnten auch sagen, in einer Gottvergessenheit. Es war nicht einmal so, dass der Grossteil der Leute sich jetzt irgendwie offiziell verabschiedet hat von diesem Gott oder sich aktiv entschieden hat, sich abzuwenden. Nicht einmal. Aber sie haben sich Schritt für Schritt sukzessive von Gott entfernt. Und in Hosea 4 werden die Folgen beschrieben, die das hat. Wir lesen hier im Text: In eurem Land gibt es keine Treue, keine Mitmenschlichkeit. In anderen Übersetzungen heisst es schlicht keine Liebe und dennoch keine Gotteserkenntnis. Menschen sind lau geworden. Sie haben Kompromisse eingegangen. Sie sind auf Abwägen geraten. Und wie das oft noch so ist, je mehr wir uns entfernen, irgendwann haben die Leute auch gar keine Lust mehr gehabt, Gottes Weisungen zu folgen. Mir kommt es vor, wie wenn aus einer Gottvergessenheit eine Gleichgültigkeit gewachsen wäre. Wenn wir das Wort anschauen, gleichgültig, das heisst, alles ist gleich, alles ist einerlei. Das heisst, Gott hat nicht mehr speziellen Platz gehabt. Aus der Gottvergessenheit ist Gleichgültigkeit entstanden und dann ist der Schritt hin zu einer offenen Rebellion oder auch noch hin zu einer unterdrückten Rebellion nicht mehr weit gewesen. Und dann sind wir eben bei dem Bild von der störrischen Kuh, die nicht mehr will, die bockt, die sich querstellt, die nicht spurt und sich nicht führen lässt. In eurem Land gibt es keine Treue, keine Mitmenschlichkeit und auch keine Gotteserkenntnis. Keine Treue, keine Mitmenschlichkeit, keine Liebe, das ist noch so für uns ein Stück weit nachvollziehbar, was der Hosea da könnte meinen. Aber was ist denn gemeint mit dem Ausdruck Gotteserkenntnis? Der Hosea sagt, in eurem Land gibt es keine Gotteserkenntnis. Wenn wir hier den Begriff anschauen und so ein bisschen mit unserem westlichen Denken hineingehen, dann ist es aus unserer Sicht, heute aus der westlichen Sicht, ist Erkenntnis eigentlich gleichgesetzt mit Wissen, mit Einsichten, wir können auch sagen mit einer Expertise, mit Kompetenz, Know-how, die jemand hat. Anders formuliert könnte man sagen, von etwas oder von jemandem Wissen. Das ist die Art von Erkenntnis, die wir so zuvorderst haben, wenn wir uns überlegen, was Erkenntnis bedeutet. Wenn wir das auf den Glauben anwenden, dann würde es heissen, Wissen über Gott anhäufen, Fakten über Gott sammeln, vielleicht Theologie studieren oder Bibelverse auswendig lernen. Und gegen all das ist ja auch nichts einzuwenden. Das ist alles gut und recht, aber von dieser Art von Gottes Erkenntnis ist die Bibel und vor allem auch das Alte Testament weit entfernt. In der Bibel, und das hat mich wahnsinnig spannend gedacht, hat nämlich Erkenntnis, Gottes Erkenntnis, eine viel tiefere Bedeutung. Im Buch Genesis lesen wir, dass Adam und Eva sich erkannt haben. Adam und Eva erkannten sich. Und ja, ganz recht, das ist nichts anderes gemeint als körperliche Gemeinschaft zwischen Mann und Frau. Wenn wir also schauen, was das Wort Erkenntnis biblisch bedeutet, im Hebräischen ist das Wort Yada, dann heisst das, es geht um eine innige Nähe. Es geht eben nicht nur darum, von jemandem zu wissen, sondern jemanden tatsächlich zu kennen. Es ist ein Beziehungswort und es geht um Vertrauen, um Verbundenheit, ja sogar um Intimität. Gottes Erkenntnis, wie die Bibel es meint und wie Gott es sich auch wünscht, bedeutet mit Gott in einer Beziehung leben, mit ihm verbunden sein, ihm nach sein, also im Herz sein und unser Leben, unser Denken und Fühlen mit ihm zu teilen. Und genau da erfolgt der Weckruf vom Hosea, weil er beobachtet, dass im Volk genau diese Art von Gotteserkenntnis fehlt. Hört das Wort des Herrn, ihr Israeliten. Der Herr führt einen Rechtsstreit mit den Bewohnern des Landes. Er wirft euch vor, in eurem Land gibt es keine Treue, keine Mitmenschlichkeit und auch keine Gotteserkenntnis. Mein Volk stirbt aus Mangel an Erkenntnis. Israel gebärdet sich störrisch wie eine widerspenstige Kuh. In diesem Text wird deutlich, dass die fehlende Erkenntnis, die fehlende Beziehung und fehlende Nähe zu Gott Folgen hat. Es hat eine Entfernung von Gott zur Folge. Ein an ihm vorbeileben, eben eine Gleichgültigkeit ihm gegenüber. Und das macht etwas mit uns Menschen. Wenn wir losgelöst von Gott unser Leben gestalten, dann kommen wir relativ weit. aber wir laufen Gefahr, Treue, Mitmenschlichkeit und unsere Beziehung zu Gott zu verlieren. Dann kann das Leben so zu einem Seil ziehen werden. Der Egoismus fängt an, Raum einzunehmen und nicht selten führen unsere eigenen Wege dann auch in Sackgassen. Ich weiss nicht, ob du selber in deiner Jesus-Nachfolge solche Momente kennst. Ich würde aber so weit geht behaupten, dass in unserer geistlichen Entwicklung unterschiedliche Phasen völlig normal sind. In meiner eigenen Geschichte mit Gott gibt es so unterschiedliche Phasen. Ich habe Zeiten, wo ich mich Gott sehr nah fühle oder das Gefühl habe, er sei mir sehr nah. Und dann wieder Zeiten, wo ich das Gefühl habe, hey, wo bist du? Siehst du mich? Wo ich eine Distanz spüre. Ich habe Zeiten in meinem Glaubensleben, wo ich total ermutigt bin, wo mich die Bibel fasziniert, wo ich forschen kann und irgendwie auf Kurs sein. Und dann wieder Momente, wo ich enttäuscht bin, wo ich Fragen habe, wo ich mit Zweifel kämpfe. Spannend ist auch, dass eigentlich nicht die grössten Krisen in meinem Leben die grösste Gefahr sind für mein Glauben, weil ich habe das Gefühl, in der Krise innen erinnere ich mich noch am ehesten daran, dass ich von Gott abhängig bin, dass ich ihn brauche. Sondern das, was für mein Glauben eigentlich die grösste Bedrohung ist, ist der Alltag. Ist meine Geschäftigkeit, all das, was hier fordert und zehrt, manchmal auch meine Trägheit oder auch das Bedürfnis, einfach unabhängig zu sein und das Leben irgendwie schon auf die Reihe zu bekommen. Vielleicht eben auch ohne Gott. Ich kenne so fehlendes Vertrauen und störrische Momente in meinem Glaubensleben. Und ich muss mir auch immer wieder eingestehen, dass ich bei allem guten Willen und bei allem Engagement und bei allem Arbeiten an mir selber für mich nicht garantieren kann. Umso tröstlicher finde ich die Geschichte, die wir heute hier zusammen anschauen. Weil es macht deutlich, dass Gott eine jahrhundertelange Erfahrung hat mit störrischen Zweibeinern. Er wird nicht müde, uns zu rufen. Er wird nicht müde, um uns zu werben und uns in seine Gegenwart und damit auch ins Leben zu locken. Der Hosea sagt, mein Volk stirbt wegen der fehlenden Erkenntnis und Gottes Nähe mit ihm zusammen unterwegs sein, das führt ins Leben. Gott lockt. Und unsere einzige Aufgabe ist eigentlich wachsam sein und uns eingestehen, was da ist. Wir können auch sagen, kapitulieren, immer wieder. Eingestehen, dass ich eben nicht garantieren kann für mich. Eingestehen, dass ich auf Abwägen bin geraten. Eingestehen, dass ich eingeschlafen bin. Eingestehen, dass ich mich gerade störrisch gebärde. Und dann umkehren. Das biblische Wort ist Buss. Umkehren und heimkommen. Heimkommen. Weil alles andere hat Gott schon längstens erledigt. Und damit kommen wir ins Neue Testament, möchte ich den Bogen schlagen. Gott hat eine lange Geschichte mit seinem Volk, wo er gerungen hat um seine Treue, wo er dran ist geblieben und immer wieder seine Liebe auch über alles hat gestellt. Und das hat ja gipfelt, gemündet, in das, dass er Jesus, seinen Sohn, hat geschickt auf die Erde. Jesus kommt als Retter und seine Hauptaufgabe war, oder sein Ziel, die Distanz, die es immer wieder gibt zwischen Gott und uns Menschen, ein für alle Mal aufzuheben, zu überwinden durch seinen Tod und seine Auferstehung. Wir können sagen, Gott reagiert eigentlich relativ paradox auf unsere Rebellion und auf unsere harten Herzen. Reagiert Gott mit Barmherzigkeit, mit Vergebung, mit Liebe. Und die einzige Bedingung, die er stellt, ist, dass wir kommen. In Matthäus 11 zeichnet Jesus ein Gegenbild, möchte ich dem mal so sagen, ein Gegenbild zu Hosea 4, 16. Er bietet der störrischen Kuh, dir und mir, einen Ausweg, indem er unter sein Joch einlädt. Matthäus 11, 28 bis 30 lesen wir: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen, störrisch oder noch andere Adjektive seid. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus stellt sich da vor als ein Experte für störrische Kühe und andere schwierige Fälle. Mir ist es ein bisschen vorgekommen, wie wenn Jesus sich als Menschenflüsterer vorstellen würde. Das kennt man ja, die Pferdeflüsterer, die mit besonders bockigen Ross arbeiten. Jesus als Menschenflüsterer, das Schöne an dem Ganzen ist, dass damit wir mit ihm an unserer Seite können durchs Leben gehen können, muss es eben nicht der Fall sein, dass wir alle unsere Abgründe überwunden haben. Oder dass alle unsere Charakterschwächen ausgemerzt wären. Es müssen auch nicht alle unsere Wundenpunkte geheilt sein. Jesus nimmt uns so an, wie wir sind, auch in dem Stadium, in dieser Phase, wo wir sind in unserer Nachfolge. Und er nimmt uns vor allem an in unserer Schwachheit, in unserer Verletzlichkeit, in unserer Fragwürdigkeit und in unserer Rebellion. Jesus ist es, der uns immer wieder eine neue Chance gibt. Oder im Bild von Hosea gesprochen, Jesus geht mit mir als störrischer Kuh in einem Joch. Für die Zuhörer von damals war das Bild vom Joch ganz vertraut. Die haben mega viel mit dem anfangen. Die waren auch ganz eng verbunden mit der Landwirtschaft damals. Für uns ist der Begriff Joch, auch für die Jüngeren unter uns, glaube ich, etwas, wenn man dem auf die Spur kommen muss man fast in ein Heimatmuseum gehen oder irgendwo auf einen Bauernhof im tiefsten Emmental, weil wir das effektiv nicht mehr so kennen. Ein Joch ist ein Zuggeschirr, wo man damit können, zwei Tiere von einem Wagen oder einem Pflug spannen konnte. Und zwar hat es aus einem Querbalken aus Holz bestanden. Und ein spannendes Detail in diesem Zusammenhang ist, dass man in der Regel an einem jungen Ochs ein erfahrenes Leittier an die Seite gegeben hat. Also in dem Sinne ein Tier, das schon ein bisschen Erfahrung hatte und das diesen jungen Gefährten anleiten konnte. Ihn einführen, sozusagen in seine Funktion. Und genau da knüpft Jesus an in dem Matthäus 11. Jesus sagt, es ist gut für dich, wenn du mit mir zusammen laufst. Es ist gut für dich, wenn du mit mir an einem Strick ziehst. Jesus wünscht sich das effektiv. Ich meine, er ist offenbar offen, auch für unsere Turbulenzen, die wir da je nachdem mitbringen. Er wünscht sich, dass wir mit ihm an einem Strick ziehen und er möchte Gemeinschaft haben mit uns. Er möchte, dass wir unser Leben mit ihm teilen. Und damit komme ich schon zum Fazit von meiner Predigt. Wenn Jesus bereit ist, sich mit mir, mit dir einzuspannen, an meiner Seite zu bleiben, unabhängig davon, ob ich alles richtig mache, unabhängig davon, ob ich ein würdiges Gegenüber bin, unabhängig davon, ob ich mich bewähre, dann habe ich eine Chance. Dann bringt er mich zum Ziel. Und dann macht er den Boden, den wir zusammen beackern, auch fruchtbar. Dann kann ich zwischen ihnen bocken, streiken, murren oder mich abwenden. Und der lebendige Gott bleibt in Jesus an meiner Seite. Er hält mich aus und er gibt mich nicht auf. In dem Wort aus Matthäus 11 verheißt uns Jesus, dass wenn wir mit ihm in seinem Joch laufen, dass er unserer Seele Ruhe verschafft. Im Wort vom Hosea wird uns auch etwas verheißen, nämlich, dass wenn wir uns an Gott halten, dass dann Treue, Liebe und Gotteserkenntnis wachsen kann. Es lohnt sich also, sich auf diesen Deal einzulassen. Gott ist treu, auch dort, wo wir nicht treu sind. Und ich möchte meine Predigt darum noch mal abschließen mit dem Wort, das wir ganz am Eingang vom Gottesdienst gehört haben, wo der Paulus der Römer weitergeht im 8. Kapitel. Weil das Wort aus meiner Sicht eigentlich die Botschaft vom Hosea und auch die Botschaft aus Matthäus 11 nochmal auf eine andere Art und Weise zusammenfasst und deutlich macht, dass wir uns schwierig gebärden können und trotzdem darauf bauen, dass Gottes Liebe uns nicht verlässt. Im Römer 8 sagt Paulus: Wer könnte es wagen, die von Gott Auserwählten anzuklagen? Niemand. Auch nicht mir selber. Denn Gott selbst spricht sie von aller Schuld und Störrigkeit frei. Wer wollte es wagen, sie zu verurteilen? Keiner. Denn Jesus Christus ist ja für sie gestorben. Ja, mehr noch, er ist vom Tod auferweckt worden und hat seinen Platz an Gottes rechter Seite eingenommen. Dort tritt er jetzt vor Gott für uns ein. Das ist das Geheimnis. Ich bin ganz sicher, sagte Paulus, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich möchte dir Danke sagen für die Vielfalt von deinem Wort und für alle Aufreger und alle anstössigen Sachen, die wir antreffen in der Bibel, für alles, was uns zu denken gibt. Danke, dass du uns in Bewegung haltest und dass du ein Leben lang mit uns dran bleibst und uns lehrst. Uns auch offenbarst, wer du bist. Und nicht müde wirst, uns auch zu zeigen, wie du uns siehst und wie du zu uns stehst. Herr, es ist oft so schwierig zu begreifen, dass du uns wirklich annimmst. Es ist darum so schwierig zu begreifen, weil wir uns selber so gut kennen. Und weil wir um all das auch wissen, was im Versteckten läuft, was wir nicht gegen aussen präsentieren, weil du all die Charakterzüge an uns kennst, wo wir uns vielleicht dafür schämen oder wo wir gerne loswerden würden, wo wir Mühe haben mit uns. Im Psalm 139 heisst es, dass du uns durch und durch kennst. Und das kann beängstigend sein, aber es kann eigentlich auch eine riesige Geborgenheit bringen. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir deine Liebe nicht aus den Augen verlieren, dass wir wie realisieren, dass uns nichts trennen kann von deiner Liebe. Und dass wir jederzeit Gelegenheit haben, zurückzukommen, heimzukommen, umzukehren, aufzuwachen, dort, wo wir am Einschlafen sind, neu uns zu entscheiden, wo wir lau sind worden. Herr, danke vielmals, dass du uns einladest, dass du sagst, wir sollen kommen, wenn wir mühselig und beladen sind oder mit all unseren eigenen Themen, wo wir unterwegs sind. Du ladest ein und alles, was wir tun müssen, ist kommen. Bitte dich, dass du uns den Mut schenkst und die Wachsamkeit, immer wieder zu kommen. Und dass du uns dann wirklich auch lässt erfahren, dass du uns Ruhe schenkst für unsere Seele und dass du uns lässt wachsen in Treue zu dir, in Liebe zueinander und auch in Gottes Erkenntnis. Danke vielmals, dass du mit uns dran bist und dass es von dir abhängt und dass du zahlt hast für all das, was schief läuft und immer wieder schief läuft. Danke vielmals, dass wir dich kennen dürfen und auf dich bauen dürfen. Amen.